Hinweis: Diese Podcast-Folge wurde vollständig mit künstlicher Intelligenz erstellt. Sowohl der Text als auch die Stimme sind automatisch generiert. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Sozinianismus-Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit dem Sozinianismus, einer theologisch-philosophischen Denkrichtung, die seit dem 16. Jahrhundert grundlegende Glaubenslehren hinterfragt. Es geht um die Einheit Gottes, die Trinitätslehre, die Sühneopferlehre, die Erbsündenlehre und die Frage nach der Präexistenz Jesu. Begleiten Sie uns auf dieser Reise in die Geschichte des freien religiösen Denkens. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, 1. Timotheusbrief Kapitel 2, Vers 5. Auf den ersten Blick liest sich dieser Satz wie eine nüchterne Verweisung. Es gibt nur einen Gott und der Mittler zwischen diesem Gott und den Menschen ist ein Mensch Jesus Christus. Für viele Christen über Jahrhunderte war dieser Vers ein kostbarer Hinweis darauf, wie einzigartig und zentral Christus Vermittlungsdienst ist. Für andere aber, insbesondere für die sozinianische Bewegung, war genau diese Wendung der Dreh- und Angelpunkt einer anderen, radikaleren Lesart. Wenn Paulus den Mittler ausdrücklich als Mensch benennt, kann das bedeuten, dass Jesus nicht göttlich präexistent ist, sondern in der Menschwerdung selbst den Ort der Vermittlung einnimmt. Diese Spannung zwischen traditioneller Trinitätslehre und sozinianischer Exegese prägt das Leben und Werk von Jonas Schlichting. Er war nicht nur Theologe, sondern auch Diplomat und politischer Akteur. In beidem suchte er eine Sprache, die Glauben und Vernunft, Schrift und politisches Überleben verband. Seine Auseinandersetzung mit 1. Timotheusbrief Kapitel 2 Vers 5 ließ sich nicht rein akademisch führen, sie war existenziell. Es ging um das Recht, eine Kirche anders zu lesen und zugleich um das Recht, als Gemeinschaft zu existieren. Die klassische, kirchlich-traditionelle Lesart dieses Verses ließ sich über Jahrhunderte in einer einfachen, aber wirkungsvollen Bewegung zusammenfassen. Christus ist Mittler, weil er zugleich Gott und Mensch ist. Diese Lesart wurzelt in der frühkirchlichen Formulierung der Person Christi. Athanasius und die großen Konzilien betonten, dass der eingeborene Sohn Gottes, das Wort Fleisch geworden sei, in der Inkarnation verbindet sich göttliche Natur mit menschlicher. Aus dieser doppelten Natur ergab sich die Möglichkeit, zwischen Gott und Menschen zu vermitteln. Als Gott hat Christus die Vollmacht, zu repräsentieren und zu versöhnen. Als Mensch hat er die Identifikation mit der Menschheit, die nötig ist, um an ihrer Stelle zu handeln. Theologen wie Augustinus deuteten die Mediatorstelle genau so: Der Sohn ist Mittler nicht trotz, sondern wegen seiner Teilhabe an beidem. Reformatoren wie Martin Luther und Johannes Calvin griffen dieselbe Logik auf und formulierten sie mit reformatorischer Betonung auf Schrift und Rechtfertigung. Calvin etwa schrieb in den Institutes, dass Christus als Mensch die Genugtuung und als Gott die Wirksamkeit des Heils gewähre. Die Einheit beider Naturen sei also theologisch unabdingbar für das Verständnis seiner Vermittlung. Diese trinitarische Lesart stützte sich auf ein Geflecht von Schriftstellen, die man zusammenlas. John 1,1 und 1,14. Im Anfang war das Wort, und das Wort wurde Fleisch, vermittelte die Prämisse der Präexistenz. Hebräerbrief Kapitel 1, Vers 3. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das genaue Ebenbild seines Wesens. Kolosserbrief Kapitel 1, Verse 15 bis 17. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, durch ihn ist alles geschaffen, lieferten die Argumente für die göttliche Würde Christi. Philipperbrief Kapitel 2, Verse 6 bis 11 sah man das Paradoxon, das göttliche Präexistenzvorrecht und zugleich das Herabsteigen in die menschliche Gestalt. Das Bekenntnis Thomas Johannes Evangelium Kapitel 20, Vers 28, mein Herr und mein Gott, und der Hebräerbrief, der Jesus über die Engel stellte, schienen zusätzlich zu bestätigen, dass das biblische Zeugnis Christus nicht bloß als vorbildlichen Menschen, sondern als göttlich legitimierten Retter darstellt. Die klassische Argumentationslinie folgte so: 1. Timotheusbrief Kapitel 2, Vers 5 betont die menschliche Seite der Vermittlung. Das ist historisch und christologisch korrekt. Aber dieser menschliche Akzent widerspräche nicht der gleichzeitigen Aussage anderer Texte, dass Christus göttlich ist. Vielmehr ergänzten sich die Texte, so die traditionelle Theologie. Paulus gebrauche hier die menschliche Seite, um den Zugang Gottes zu Menschen zu erklären, ohne damit die göttliche Natur Christi zu negieren. Aus dieser hermeneutischen Haltung folgte die theologische Praxis, Gebet an Christus, die Vormacht des Kreuzes als göttliches Wirken, Sakramente und die richterliche Rolle Christi, all das setzte voraus, dass Christus als Person göttliche Würde besaß und in heilsgeschichtlicher Absicht handelte. Deshalb war 1. Timotheusbrief Kapitel 2 Vers 5 für traditionelle Theologen eher ein Beleg für die Art und Weise seiner Vermittlung als ein Beleg für Nichtgöttlichkeit. Historisch gewann diese Lesart zusätzlich Gewicht, weil sie die Einheit der Schrift betonte. Unterschiedliche Texte ergänzten einander zu einem kohärenten Bild. Die Konzilien von Nikaia und Chalkedon legten dogmatische Maßstäbe fest, die das Verhältnis der göttlichen und menschlichen Naturen Christi regelten. Diese dogmatischen Setzungen formten die Art, wie Verse wie 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 5 gelesen wurden. In der konfessionellen Epoche nach der Reformation wurde diese Auslegung außerdem politisch. In Gesellschaften, die sich religiös-orthodoxen Standards unterwarfen, war das Bekenntnis zur Trinität oft identisch mit Anerkennung der öffentlichen Ordnung. Deshalb standen Abweichungen wie die socinianische Lektüre nicht nur theoretisch, sondern praktisch in Spannung zur herrschenden religiösen Kultur. Aus Sicht der Trinitätslehre beantwortet der Vers die Frage nach dem Wie der Vermittlung. Er wird nicht isoliert gelesen, sondern in ein hermeneutisches Netz integriert, das John 1, Hebräer, Kolosser und Philippa einschließt. Dass Paulus den Menschen Christus Jesus nennt, wird als bewusstes Hervorheben eines Aspekts verstanden. Paulus wollte die Gemeinde zur Fürbitte und zum rechten Verhalten ermahnen. 1. Timotheusbrief Kapitel 2 Verse 1 bis 4 und die Betonung des Menschseins Christi diente pastoral dazu, die zugängliche, menschliche Seite des Mittlers zu betonen. Theologisch aber bleibt die Annahme bestehen, dass derselbe Christus, der als Mensch handelt, zugleich die göttliche Autorität besitzt, die sein Handeln wirksam macht. Diese doppelte Funktion, menschlich vertretend handeln, göttlich wirksam sein, steht im Zentrum der orthodoxen Rezeption des Verses. Für jemanden wie Jonas Schlichting, geboren und wirksam im Umfeld der polnischen Brüder, bedeutete diese tradierte Lesart eine Herausforderung. Er wuchs in einer Umgebung auf, in der das Studium der Schrift und der rationale Diskurs hoher Wertschätzung genossen. Gleichzeitig erlebte er, wie theologische Differenzen existenzielle Konsequenzen hatten, Gemeinden wurden verfolgt, Glaubensbekenntnisse zu juristischen Fragen und Exil gehörte zum Alltag vieler Antitrinitarier. Schlichtings theologische Praxis verband deshalb Exegese und Überlebensstrategie. Seine Argumente gegen die traditionelle Lesart zielten nicht allein auf eine abstrakte Korrektur, sondern auf die Frage, wie die Schrift am klarsten und geradlinigsten verstanden wird. Er trat mit einer Methode an, die vom Wort ausgeht. Wenn Paulus sagt, der Mensch Christus Jesus, dann hat dieses Wort Gewicht und die Lesart muss erklären, wie dieses Gewicht sich zu Aussagen anderer Texte verhält. Aus dieser Grundposition heraus formte Schlichting sowohl seine theologischen Schriften als auch seine diplomatischen Kontakte, denn theologische Überzeugung musste in politischer Realität verteidigt werden. Seine Wege führten von der Kanzel in die Korrespondenz mit Fürsten und in diplomatische Aushandlungen, weil Glaubensfreiheit in seinem Kontext selten ohne politischen Schutz zu haben war. Die kirchliche Lesart von 1. Timotheusbrief Kapitel 2 Vers 5 ist also nicht nur exegetisch, sie ist ein Knotenpunkt konfessioneller Identität, politischer Legitimation und persönlicher Lebensgefahr. Das zu verstehen, macht deutlich, warum die Auseinandersetzung um diesen einen Vers bei Schlichting so energisch und zugleich so behutsam geführt wurde. Sein späteres Ringen um Auslegung und Rechtfertigung gründet in genau dieser Spannung zwischen dem ehrwürdigen kirchlichen Konsens und dem Anspruch, dem einfachen Wort des Paulus unmittelbar zu folgen. Jonas Schlichting las 1. Timotheusbrief Kapitel 2 Vers 5 nicht als blinden Widerspruch gegen andere Schriftstellen, sondern als Startpunkt einer hermeneutischen Kette. Er folgte dabei einem socinianischen Grundprinzip, man soll die klaren Worte der Schrift wohl bedenken und nur dann komplizierende dogmatische Konstrukte hinzuziehen, wenn der Text sie notwendig macht. Für Schlichting und seine Gesprächspartner hieß das konkret. Paulus sagt, ein Gott und ein Mittler, der Mensch Christus Jesus. Wenn Paulus mit Absicht Gott und der Mensch Christus Jesus so gegeneinander stellt, dann fordert das eine Lesart, die die Einzigkeit Gottes als Person betont und die Menschlichkeit des Mittlers nicht mit göttlicher Präexistenz gleichsetzt. Seine theologische Analyse baute auf mehreren Linien auf. Erstens, die Schrift kennen und unterscheiden, wer mit Gott gemeint ist. Schlichting zitierte Deuteronomium 6,4. Höre, Israel, Der Herr, unser Gott, ist einzig, als alttestamentliche Gewähr für die Einpersonensicht Gottes. Das biblische Zeugnis stelle Gott immer wieder als die eine, ungeteilte Realität dar, Jesaja Kapitel 44, Vers 6, Exodus 3, 14, 2. Der neutestamentliche Sprachgebrauch trenne oft klar zwischen dem einen Gott und Jesus Christus. 1. Korintherbrief Kapitel 8, Vers 6 lautet: Für uns aber gibt es nur einen Gott, den Vater, von dem alles ist, und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alles ist. Schlichting und seine sozinianischen Kollegen lasen diese Verse so, dass Paulus eine funktionale Differenz hervorhebt. Gott, der Vater, ist die erste Ursache. Jesus ist Heerführer, Herr und Mittler, aber nicht identisch mit dem einen Gott. Drittens, Aussagen Jesu selbst zeigten nach Schlichting eine Selbstverständlichkeit des Unterschieds. Johannes Evangelium Kapitel 17, Vers 3 berichtete Jesus: Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Schlichting nutzte solche Stellen, um zu zeigen, dass Jesus den Vater als den allein wahren Gott bezeichnet oder von ihm als der höchsten Instanz spricht. Vergleiche Johannes Evangelium Kapitel 14, Vers 28: Der Vater ist größer als ich. Das passte zur Lesart, dass Jesus die Rolle des Mittlers aus seiner Menschwerdung und Sendung vollzieht, nicht aus einer ontologischen Identität mit dem einen Gott. Sprachlich argumentierte Schlichting präzise, Paulus' Formulierung in 1. Timotheus: Ein Gott und ein Mittler, der Mensch Christus Jesus, ist keine nebensächliche Wendung, sondern rhetorisch zugespitzt. Die Verbindung ein Gott und ein Mittler stellt einen Kontrast her, der durch das nachgestellte Attribut der Mensch betont wird. Die sozinianische Exegese wandte hier das Prinzip an, dass ein Attribut, das ausdrücklich hinzugefügt wird, Gewicht hat. Wenn Paulus den Mittler der Mensch nennt, dann spricht er nicht nur bildlich, er benennt eine Identität, die für die vermittelte Theologie relevant ist. So argumentierten Autoren wie Fausto Sozzini in De Jesu Christo Servatore, wo er darlegte, dass die Schrift Christus oft als Menschen darstellt, der für die Menschen wirkt, und dass daraus nicht unmittelbar die Schlussfolgerung einer göttlichen Präexistenz folgen dürfe. Schlichting griff diese Auslegung auf und verknüpfte sie mit weiteren Versen, die die menschliche Begrenzung und Abhängigkeit Jesu belegen. Beispiele Markus Evangelium Kapitel 13 Vers 32, wo Jesus sagt, er wisse die Stunde des Endes nicht, auch nicht der Sohn, sowie philippische Beobachtungen, nach denen Jesus als Mensch in Weisheit und Tugend wachsen konnte, Lukas Evangelium Kapitel 2 Vers 52. Hebräerbrief Kapitel 5 Vers 8: Obwohl er Sohn war, hat er doch durch das, was er litt, Gehorsam gelernt, interpretierte er nicht als Widerspruch zur Göttlichkeit, sondern als Hinweis auf eine echte Menschenerfahrung. Schlichting zog nicht nur Zerlegung und Differenz, sondern auch kumulative Belegstellen heran. Wenn man 1. Timotheusbrief Kapitel 2 Vers 5, Johannes Evangelium Kapitel 17 Vers 3, 1. Korintherbrief Kapitel 8 Vers 6 und Deuteronomium 6,4 zusammenlas, zeichnete sich nach seiner Lesart ein kohärentes Bild ab, die Schrift spreche von einem einzigen Gott und von Jesus als dem gesandten Mittler. Weitere Stellen unterstützten dieses Netz. Apostelgeschichte Kapitel 2 Vers 36: Gott hat ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht, betont, dass Jesus von Gott eingesetzt ist. Apostelgeschichte Kapitel 3 Vers 13 nennt Gott als Ursprung und Herrn. Römerbrief Kapitel 9 Vers 5 und 1. Timotheusbrief Kapitel 2 Vers 5 selbst wurden so gelesen, dass sie eine Abstufung und eine Sendung, nicht eine Identität, behaupteten. Wenn Paulus außerdem in 1. Timotheusbrief Kapitel 2 Verse 1 bis 4 das Gebet für alle Menschen fordert und als Ziel nennt, dass sie gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen, dann legt die Erwähnung des Mittlers als Mensch nahe, dass die Vermittlung in menschlicher Gestalt erfolgt, um den Menschen erreichbar zu sein. Hauptfiguren dieses Diskurses waren auf schlichter Ebene Fausto Sozzini als Geistesstifter der Richtung, die den Namen Sozinianismus trug, und die Gemeinschaft der polnischen Brüder mit ihren intellektuellen Zentren in Rakau. In der nächsten Generation traten Theologen wie Johannes Krellius, Jan Krell hervor, die theologische Systematik beisteuerten, und Jonas Schlichting profilierte sich als jemand, der Exegese mit politischem Fingerspitzengefühl verband. Die Rakauer Katechismus fungierte als gemeinsamer Bezugsrahmen. In seinen Antworten zur Person Christi spiegelt sich die sozinianische Logik. Christus wird als Mittler und Mensch beschrieben, aber nicht als teilhafter Gott. In Schlichtings Schriften und Briefen begegnet man immer wieder dem Verweis auf de statu primi hominis und de Jesu Christo Servatore, Werke, die das Menschenbild und die Erlösungslehre so ausrichten wollten, dass sie ohne den Vorausbegriff einer präexistenten göttlichen Person Christi auskommen. Die theologische Entwicklung, die Schlichting mittrug, ging von einer stark exegetischen Fragestellung zu einer systematisch-praktischen Theologie über.
Aus der Behauptung, Christus sei Mittler als Mensch, folgte die Abkehr von Lehren, die das Sühneopfer als Stellvertretung eines göttlichen Zornes verstanden. Socini argumentierte schon in De Jesu Christus Servatore gegen die Vorstellung, Gott habe einen unschuldigen Stellvertreter bestrafen müssen, um seine Gerechtigkeit zu befriedigen. Schlichting übernahm diese Linie, indem er die moralisch-rationale Unvereinbarkeit eines gerechten Gottes mit der Bestrafung eines Stellvertreters hervorhob. Deshalb verband sich die Christologie mit einer Erlösungslehre, die eher auf Beispiel, Lehre und stellvertretendes Leiden als auf juridisch-sühnerische Opfermechanik setzte. Diese christologisch-ethische Verschiebung führte zu einer Religionspraxis, in der Gebet, Leben und Argumentation wichtiger wurden als das Bekenntnis zu metaphysischen Formulierungen. Die praktische Seite dieses theologischen Wandels brachte Schlichting in seine diplomatischen Aktivitäten. Er suchte Schutz für Gemeinden, die aufgrund ihrer Lehre Repressalien erlitten. Gleichzeitig nutzte er seine Polemik als Argument in Gesprächen mit Fürsten. Die sozinianische Lesart sei die klarere, vernünftigere Lesart und damit für den Staat weniger gefährlich als revolutionäre Sekten. Seine Strategie war zweifach: theologisch überzeugen und politisch stabilisieren. So wurden Schlichtings Schriften zu Mitteln der Selbstverteidigung, nicht bloßer spekulativer Theologie. Die Reaktionen auf Schlichting und die sozinianische Exegese ließen nicht lange auf sich warten. Kirchliche Autoritäten, katholisch wie reformiert, reagierten einmal mit theologischer Widerlegung, zum anderen mit politischem Druck. Der Vorwurf war klar, wer den Mittler als lediglich menschlich verstehe, untergrabe den Gottesdienst, die Anrufung Christi und letztlich die Grundlage der Erlösung. Jesuitische und lutherische Polemiker warfen den Socinians Rationalismus vor und bezeichneten ihre Ablehnung der Erbsünde und des stellvertretenden Sühneopfers als Angriff auf das Heilsgeschehen. Praktisch führte das zu Verbotsverfügungen, Konfiskationen von Druckerzeugnissen und Ausschlüssen aus akademischen Ämtern. Orte wie Rakau, die socinianische Theologie und Publizistik gefördert hatten, gerieten unter Zugzwang, Druckereien mussten schließen und Werke gelangten verstärkt ins Ausland. Doch theologische Gegenwehr blieb nicht allein bei staatlicher Repression stehen. Die Gegner lieferten hermeneutische Gegenargumente, die Schlichting ernst nahm. Sie betonten Stellen Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 1 und 1,14. Im Anfang war das Wort und das Wort wurde Fleisch. Kolosserbrief Kapitel 1, Verse 15 bis 17, die Präexistenz und kosmische Würde Christi behaupteten. Sie verwiesen Hebräerbrief Kapitel 1, Vers 3 und andere Texte, die Christus als Abglanz der Herrlichkeit Gottes darstellen. Schlichting konterte nicht durch Ignorieren, sondern durch Umdeutung, Wort könne christologische Funktionen benennen, die Herrschaft und Sendung einschließen, ohne zwingend eine identische ontologische Substanz mit dem Vater zu behaupten. Kolossiens 1,15 könne, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes auch als Ausdruck der Stellung und Vollmacht lesen, Erstgeborener, Prototokos bedeute Rangordnung, nicht wörtliche Geburt vor aller Zeit. Die hermeneutische Technik war somit oft die Kontextualisierung, wenn ein Text majestätische Sprache verwendete, so lautete das socinianische Gegentor, handle es sich um theologische Rhetorik, nicht um metaphysische Ontologie. Die polemische Auseinandersetzung fokussierte sich bald auf 3 bis 5 besonders scharf formulierte Gegenverse. Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 1,14, Philipperbrief Kapitel 2, Verse 6 bis 11, Hebräerbrief Kapitel 1, Vers 3, Kolosserbrief Kapitel 1, Verse 15 bis 17, Johannes Evangelium Kapitel 20, Vers 28, Schlichting, begegnete jedem dieser Texte mit spezifischer Strategie. Zu Philipper 2 sagte er, Paulus spreche hier von dem Herabsteigen Christi in eine dienende Rolle. Diese Funktionalität könne man nicht einfach als ontologische Selbstaufgabe des göttlichen Wesens lesen. Johannes Evangelium Kapitel 20, Vers 28, wo Thomas ruft, mein Herr und mein Gott, betonte er die Kontextualität des Ausrufs im Lichte einer christlichen Erfahrung nach der Auferstehung und nicht als pauschalen theologischen Lehrsatz. Solche Uminterpretationen stießen die Gegner umso mehr auf, genügten aber den sozinianischen Anhängern, weil sie kohärent mit 1. Timotheusbrief Kapitel 2 Vers 5, Johannes Evangelium Kapitel 17 Vers 3 und Deuteronomium 6,4 verknüpft waren. Die Wirkung blieb ambivalent. In theologischer Hinsicht leisteten Schlichting und seine Mitstreiter einen systematischen Beitrag zur Moderne. Sie ermöglichten eine Christologie, die Vernunft, Ethik und Texttreu enger verband und die metaphysische Transzendenz Gottes in eine strikt monotheistische Form brachte. Dieses Denken fand später in der europäischen Aufklärung Resonanzen, indem es die Legitimität rhetorischer und moralischer Zugänge zum Christentum stärkte. In politischer Hinsicht jedoch führte die sozinianische Position oft in die Defensive. Weil die konfessionellen Mehrheiten in vielen Regionen enge Grenzen zogen, wurde Religionsfreiheit zur dringlichsten Forderung.
Die Disputation um 1. Timotheusbrief Kapitel 2 Vers 5 wurde so nicht nur eine theologische Debatte, sondern eine Frage des Überlebens für Gemeinden. Die Kontroversen dokumentieren zugleich, wie eng Exegese und Politik verflochten waren. Gegner versuchten, theologische Irrlehre als staatsgefährdend zu etikettieren, Befürworter suchten Schutz bei Fürsten und in internationalen Netzwerken. Schlichting, der sowohl theologisch argumentierte als auch diplomatisch verhandelte, stand genau an jener Schnittstelle. Seine Texte zeigen, wie er biblische Argumente, zum Beispiel 1. Korintherbrief Kapitel 8 Vers 6, Johannes Evangelium Kapitel 14 Vers 28, Markus Evangelium Kapitel 13 Vers 32, Lukas Evangelium Kapitel 2 Vers 52, Hebräerbrief Kapitel 5 Vers 8, Apostelgeschichte Kapitel 2 Vers 36 miteinander verband, um die sozinianische Lesart zu stützen und wie er rhetorisch die Gefährlichkeit theologisch aufgeblähter Begriffe für das Gemeindeleben hervorhob. Die Auseinandersetzung blieb hart und nachhaltig. Sie formte Identitäten, trennte Gemeinschaften und trieb die Debatte über die Grenzen zulässiger Auslegung weit nach vorn. Jonas Schlichting starb nicht als bloßer Randfigur. Seine Lebenslinien zeigen, wie weitreichend die sozinianische Herausforderung aussah. Die unmittelbare Nachwirkung seiner Argumente und seines diplomatischen Handelns lässt sich in mehreren Sphären ablesen. Im Schicksal der polnischen Brüder und ihres Zentrums Rakau, in der Verbreitung der sozinianischen Schriften in Westeuropa, in der Entwicklung einer protestantischen, auf Vernunft gestützten Bibelauslegung und in langfristigen Impulsen zur Religionspolitik und zur Idee der Toleranz. Politisch war das Schicksal der Gemeinschaft, der Schlichting diente, symbolisch. Die Rakau genannte Siedlung mit ihrem Kollegium und Druckwesen wurde früh zum Knotenpunkt für Schriften wie De Jesu Christo Servatore und den Rakauer Katechismus. Diese Publikationen zirkulierten weit über Polen hinaus, doch in Polen wuchs der Druck. Die Schließung der Schule und der Druckerei in den 1630er Jahren sowie die endgültige Vertreibung der polnischen Brüder durch parlamentarische Bestimmungen in der Mitte des 17. Jahrhunderts, 1658, machten deutlich, dass theologische Abweichung politisch teuer sein konnte. Schlichtings Bemühungen um Fürstenpatronage, Schutzbriefe und die Schaffung eines legitimen, unaufgeregten politischen Profils für seine Gemeinden räumten ein. Theologische Argumente mussten sich in der Realität staatlicher Macht behaupten. Die Erfahrung lehrte, dass Selbstverteidigung nicht nur Exegese, sondern auch Diplomatie erfordert. Intellektuell aber entfaltete das sozinianische Denken eine weitaus größere Wirkung. Die klar wörtliche Hermeneutik, die Betonung, dass die Schrift in erster Linie das klärende Zeugnis abgibt und dass metaphysische Spekulation zurückzutreten hat, beeinflusste die Entstehung moderner bibelwissenschaftlicher Grundhaltungen. Die insistierende Lektüre von Texten wie 1. Timotheusbrief Kapitel 2 Vers 5, eine Lesart, die den einfachen Sinn ernst nimmt, trug zur Verbreitung einer historischen grammatischen Exegese bei, die in der Aufklärung und beim Pietismus eine Fruchtbarkeit entfaltete. Soczini, Krelius, Przypkowski und Schlichting lieferten Modelle, wie man mit kritischem Verstand und Respekt vor dem Text theologische Positionen rekonstruieren konnte, ohne sie auf überlieferte metaphysische Systeme zu projizieren. Diese methodische Wende wirkte auch über Confessional Lines hinweg. In England etwa fanden sozinianische Texte und Gedanken Aufnahme in Kreisen, die später das englische Unitarismus prägten. Übersetzungen und Exilkontakte machten Fausto Soczini, Johannes Krell und deren Gefährten in Teilen Westeuropas bekannt. Persönlichkeiten wie John Biddle und andere frühe englische Unitarier übernahmen Argumentationsmuster und bibliografische Quellen.
In den Niederlanden und in Transsilvanien entwickelten sich parallel Gemeinden und Schulen, die sozinianische Akzente aufnahmen und die Diskussion über Christologie und Trinität fortführten. Dabei formte sich eine ökumenisch heterogene Linie, die später in die breitere Strömung liberaler Theologie und in die moderne unitarische Bewegung hineinspielte. Auf der politischen Ebene hinterließen die Auseinandersetzungen um Schlichting und seine Zeitgenossen Spuren in der Debatte über Religionsfreiheit. Die polnische Erfahrung zwischen gelegentlicher Duldung und plötzlicher Repression zeigte, wie fragile religiöse Toleranz damals noch war. Aus Sicht von Figuren wie Samuel Przypkowski und anderen Pazifisten und Toleranztheoretikern erwuchs aus dieser Lebenswirklichkeit ein Argument. Eine plurale religiöse Ordnung lasse sich nur auf der Basis von Gewissensfreiheit und rationaler Auseinandersetzung gründen. Diese Überlegungen flossen in die späteren europäischen Debatten über Religionsduldung und Gewissensrechte ein und fanden Resonanz bei Denkern, die einen säkulareren, rechtsbasierten Pluralismus favorisierten. Theologisch bleibt die nachhaltigste Wirkung vielleicht die Normalisierung eines Denkwegs, der die Erklärungsseite der Schrift mit vernünftigen Erwägungen verband. Die sozinianische Kritik an der stellvertretenden Strafjustiz Gottes, dass ein gerechter Gott nicht durch die Bestrafung eines Unschuldigen befriedigt werden müsse, stellte die moralische Konsistenz göttlichen Handelns in den Mittelpunkt. Diese ethisch-theologische Fragestellung beeinflusste die spätere Kritik an obrigkeitlich-juridischen Modellen der Erlösung in liberalen und humanistischen Theologien. Sie führte dazu, dass in manchen Strängen der Protestantismus das Kreuz weniger als sühnerisches Ersatzopfer denn als Zeugnis göttlicher Selbsthingabe, als exemplarische Moralinstruktion und als rettende Offenbarung gedeutet wurde. Nicht weniger wichtig ist die Wirkung auf die innerprotestantische Kultur des Streitens. Die Begegnungen, Dispute und die Praxis, theologische Differenzen schriftlich und argumentativ zu bearbeiten, trugen zur Professionalisierung theologischer Auseinandersetzung bei. Schlichtings Briefwechsel und sein diplomatischer Stil zeugen davon, wie gelehrte Debatten zugleich Akte normativer Selbstbehauptung waren. Das Modell, theologische Überzeugung in öffentliche Argumente zu überführen, sollte später in aufgeklärten Diskursformen weiterleben. Schließlich ist die historische Bedeutung auch biografisch. Jonas Schlichting steht exemplarisch für die Figur des Theologen, der zugleich Politiker, Rechtsanwalt und Gemeinschaftsorganisator ist. Sein Wirken zeigt, dass theologische Innovationen nicht allein in Universitäten entstehen, sondern oft in Gemeinden, Druckereien, Salons und Fürstenhöfen. Sein Erbe ist deshalb zweifach. Es besteht in Argumenten, die bis in die moderne Bibelauslegung und die unitarische Tradition hineinwirken, und in einer Praxis, die zeigt, wie religiöse Minderheiten um ihr Daseinsrecht ringen. Ein Ringen, das bis in die Grundfragen von Gewissensfreiheit und staatlicher Neutralität reicht. Diese Doppelspur aus Argument und Existenz macht die sozinianische Bewegung und mit ihr Schlichting zu einem Schlüsselkapitel in der Geschichte des europäischen Denkens und der Religionspolitik. Das war der Sozinianismus-Podcast für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblings-Podcast-Plattform und besuchen Sie uns auf sozinianismus.de für weitere Informationen. Bis zur nächsten Folge, bleiben Sie kritisch.